Ich bin so eine Art Fortuna mit dem Füllhorn, halt nur für Beleidigung.
Von einem Mit-40er, der sich auf goldene Berlinale-Beeren schwingt, lass mich überhaupt nicht beleidigen.
Ja nun, was soll ich denn machen, ne? Guck mal
der, hier. Und wieder ein Selfie jetzt hier.
Es ist ein Insta-Video. Guck mal, da ist Lukas. Da ist er. Guck mal da.
Leute,
super, top, super.
So.
Ja, ich bin ja sowas von bereit, ne? Also.
Ich habe euch eine ganz, ganz tolle Geschichte mitgebracht. Gleich zum Anfang, gleich mit der Tür ins Haus. Ich war ja in Mikis Heimat am Freitag und am Samstag im Ruhrgebiet.
Ja.
Weil ich bin für WeDrive Football, für unsere Tailgate, bin ich auf Schalke gewesen. Das werdet ihr dann am 3.3. sehen.
Was macht ihr denn eigentlich immer? Was treibt ihr denn da hinter meinem Rücken? Immer, ja, ich habe das hier für Tailgate gemacht.
Ja, das ist klar.
Für Tailgate war ich.
Im Jahr 2020 die Volkswagen Tailgate-Tour ohne Micky Weisenherz.
Genau, ich war auf den Spuren von Rolf Töpperwien in diesem einen Etablissement, weil ich wollte mal für Fußballfans. Nee, also du warst im Bot.
Ich war auf der Schalker Meile in Schalke Nord.
Was ist denn die Schalker Meile?
Die Schalker Meile ist die Kurt-Schumacher-Straße von der Berliner Brücke Richtung Arena dann.
Okay.
So, und da war ich und den Abend zuvor habe ich aber meinen Freund, den Philosophen Wolfram Eilenberger, getroffen.
Natürlich.
In Mülheim an der Ruhr.
Ja.
Und wir sind in eine Kneipe gegangen, um dann an diesem Abend Bayern München gegen Paderborn zu gucken, weil Eilenberger ist ja, wie wir alle wissen, Bayern München-Fan. Ja. Das müsst ihr euch vorstellen, wir sind in diese Kneipe reingeraten, vorne war Karneval und es waren alles so Typen wie aus dem goldenen Handschuh.
Ja.
Und dann sind wir durch den Nebel, durch den Qualm, hinten in einen Raum geführt worden, so ein Festsaal, und da lief dann auf einem riesen Bildschirm dieses Spiel.
Okay.
Außer uns war noch so eine Oma da, die das ganze Spiel kommentiert hat.
Das war Alfred Draxler.
Und ab und zu kamen die Trinker von vorne nach hinten zu uns, weil das auch der Raucherraum war.
Ah.
Und dann fiel das 1-1 von Paderborn und dann kam wieder einer und sagte, ja, was ist das geil hier, 1-1 für Paderborn. Und dann sagte Eilenberger, Und dann sagte der, wie, wat? Bist du für die Roten oder was? Ja. Ja, wo kommt ihr denn her? Ja, Berlin. Ja, hör mal, seid ihr dieser Jokil und Clark?
Wirklich? Vor allem ist auch klar, dass das natürlich, da gibt's ja dann auch nur einen logischen Schluss. Wenn die aus Berlin kommen, müssen es natürlich sofort Jokil und Clark sein.
Sehr, sehr schön.
Oh Gott.
Jokil und Clark.
Ja. Nee, aber weil du sagtest, diese Gestalten da im Ruhrgebiet, das hat aber mit Karneval nichts zu tun, dass die so ausgesehen haben. Die wussten gar nicht, dass Karneval ist. Die sehen immer so aus.
Sie haben da aber auch wo haben sie diese lustige Perücke her? Wie, was?
Was für eine Perücke? Doof oder was? Aber dieses Spiel Bayern gegen Paderborn, ich habe das Spiel selbst nicht gesehen, zumindest nicht live, sondern nur die Zusammenfassung. Und man freut sich natürlich die ganze Zeit, denkt, ja, wie geil ist das denn? Und am Ende dann doch noch, das fühlte sich für mich so ein bisschen an wie die Wahl in Hamburg gestern, wo man lange jubelt und am Ende heißt es dann doch noch 5,3%. Wop, wop. Ja, ja. Und das ist, ja, das sind dann halt die Bayern. Ne? Du denkst lange, ach geil, 2-2, und dann kommt Lewandowski und sagt, ja komm Leute, jetzt, es ist nur Paderborn, ist auch langsam mal gut, jetzt hört der Spaß mal langsam auf. Ne?
Schluss jetzt hier.
Ja, das war dann irgendwie auch
absehbar. Ihr habt euren Spaß gehabt.
So, ja. Und dann hat Lewandowski ja noch was Interessantes gesagt über Niko Kovac. Und zwar, dass das jetzt für das Team insgesamt wesentlich besser läuft, weil die Kommunikation besser sei. Also jeder jetzt weiß, was er zu tun hat. Das ist ja etwas, das haben wir so explizit über die Arbeit von Niko Kovac, soweit ich weiß, noch nicht gehört.
Und da lernt man irgendwie, dass Kommunikation und klare Ansprachen und Statements dann doch helfen, um erfolgreich zu sein.
Das ist absolut richtig.
Hallo CDU,
möchte man. Ja, ich wusste, dass das kommen würde.
Oder man macht's wie die Hertha in Berlin und geht einfach in den Abstiegskampf ganz ohne Trainer. So wie wir gerade.
Ja, das ist absolut korrekt. Das ist sehr lustig übrigens. Mein Freund Jakob Lund ist ja selber auch Herthaner und hat natürlich, wie du dir vorstellen kannst, getobt nach dem 0-5. Und er hat natürlich im Strahl gekotzt. Und dann waren wir abends noch was essen im Grill Royal. Und jetzt rate mal, neben wem wir am Tisch gesessen haben.
Na?
Ja, der Typ ohne Ohrläppchen. Lars Windhorst.
Aber hey, aber hat, Lars Windhorst. Hatte er vorläufig für 90.000 reserviert?
Ja.
Ich hätte gerne einen Tusch für 90.000.
Ist euch eigentlich aufgefallen, dass im Wort Karneval Kahn drin steckt?
Oliver Karneval, ich bin's.
Meinst du das, ja?
So,
ja, hör mal.
Was ist mit euch?
Ey, aber letztendlich gute Nachrichten aus Hamburg. Ich habe gehört, am Wochenende, die Braunen haben 100% geholt.
Das ist absolut korrekt, ja.
Ganz kurz noch, die ganze Geschichte natürlich aus dem Ruhrgebiet von Lukas für Volkswagen Tailgate Tour unter wedrivefootball.de oder bei Facebook unter wedrivefootball. Liken und dabei sein. Nach und nach kommt das alles nächste Woche und wir bereiten uns natürlich vor. Und das ist der Grund, warum Lukas im Pott war, weil der Pott ist ja quasi dem Schalker seine Schale.
Ja, das ist absolut korrekt. Ja.
So, und die ganze Geschichte gibt's dann später.
Nach weiteren Schalen sieht's beim FC Schalke ja derzeit auch gerade nicht aus. Muss man sagen.
Das ist korrekt. Auch ein schönes Thema für uns gleich hier. Wollen wir mal Musik machen?
Stimmt. Oder wir wollen erst mal anfangen, ne?
Oder? Ja, fangen wir mal an.
Dann fangen wir mal an. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fußball MML, dem Podcast, dem Fußball-Podcast eures Vertrauens mit Micky Beisenherz.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich.
Und hier ist er. 2,05 Meter Lebendgewicht. Es ist der Hank the Tank von Fußball MML. Es ist Mike Nöcker.
Ich habe ein neues Lieblingslied. Aber scheiß drauf, Volkspark ist nur einmal im Jahr.
Ah, guck mal.
Ole, ole. Das war schön. Das ist mein schönster Stadionbesuch, war das.
Ja,
das aber bevor wir darüber noch vielleicht ein bisschen reden, müssen wir noch einen Mann vorstellen, der geht dahin, wo es richtig wehtut. Hier ist Lukas Vogelsang.
Lukas Vogelsang.
Ich habe überall königsblaue Flecke.
Ach, darf ich ganz kurz meine Derby-Geschichte erzählen? Vielleicht ganz kurz. Ich war im Stadion. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere mitbekommen hat. Aber
ich dachte, du warst wieder besoffen beim Pferderennen.
Nee, das war ich danach. Aber also Volksparkstadion. Es spielte der Hamburger Sportverein gegen den FC St. Pauli. Mhm. Es ist so ein bisschen, jetzt muss man auch mal sagen, irgendwie nachdem wir jetzt wirklich reihenweise Stadtderbys gewinnen, so langsam stellt sich bei mir so ein bisschen das Bayern-München-Gefühl ein. Ja. So richtig Bock macht's nicht mehr, weil es immer das Gleiche ist. Man gewinnt, nee, Scherz beiseite.
Mir ist, Pauli gewinnt 2-0 und Mike Nöcker sitzt dann so,
Nee, aber
wie,
mir ist,
wie diese Jokil und Clark, Alter.
Mir ist eine Sache aufgefallen und da muss man möglicherweise nochmal drüber nachdenken, ob das nicht auch Auswirkungen auf die Wahl hier in Hamburg haben sollte. Weil Peter Tschentscher. Der Regierende.
Ich habe so gelacht heute früh, weil ich Mickey Stories durchgeguckt habe, um mich auf ihn vorzubereiten, sonst ertrage ich das immer so schwer. Ja. Tiny Tschentscher ist so großartig.
Ach so, Tiny Tschentscher ist auch schön. I'm your private Tschentscher. A Tschentscher for money. Naja, Mike, du wolltest versuchst verzweifelt diese Geschichte zu Ende zu erzählen. Das soll dir jetzt auch gelingen.
Peter Tschentscher ist ein glühender Anhänger des Hamburger Sportvereins. So und wie ging er am Tag vor der Wahl ins Stadion? Hatte er natürlich nicht einen HSV-Schal um. Wie sich gehören würde und wie, glaube ich, jeder St. Pauli-Fan das auch akzeptieren würde, weil wenn man irgendwie HSV-Fan ist,
absolut,
ist man natürlich HSV-Fan. Total. Was hatte er um? Ein HSV-Fan-Schal.
Ah ja,
und einen St. Pauli-Schal. Ja. Und da muss man zum einen mal sagen, irgendwie diesen ganzen Politikberatern, bitte hört mit diesem Opportunismus auf, weil das nimmt einen am Ende niemand ab, dass man nur wegen Wahl dann auch noch, um auch die Wählergruppe in Altona nicht zu vergrauen, dass man dann mit einem geteilten Schal dahin geht. Und dann nochmal die Frage, geteilter Schal, also Hälfte HSV, Hälfte FC St. Pauli. Das gibt es weder im Fanshop vom Hamburger Sportverein zu kaufen, noch im Fanshop vom FC St. Pauli zu verkaufen, weil natürlich keiner der beiden Vereine auch nur jemals die Hälfte seines Schals abgeben würde für den anderen.
Da musste Mutter Tschentscher alleine zu Hause, musste sie dann da so zwei, und was macht sie mit den beiden anderen Hälften? Das kommt ja auch noch.
So, also entweder hat er bei einem illegalen Verkäufer etwas gekauft, Skandal, oder er hat tatsächlich selber genäht oder nähen lassen oder was auch immer, aber offensichtlich zwei Schals gekauft, in der Mitte durchgeschnitten und daraus dann einen
HSV. Also die Frage ist, wer trägt den anderen Schal? Gibt ja jetzt zwei.
Richtig. So. Der böse Zwilling von Peter Tschentscher.
Kann ich mir eine Sache wünschen, bitte, wenn ihr Fan eines Vereins seid, dann bitte steht doch dazu, ob Wahl ist oder nicht, ist doch scheißegal.
Oder ihr macht es halt wie Martin Schulz und legt euch einfach jede Woche ihren anderen an.
Also das ist doch wirklich, also es ist eher albern, wenn man dann so auftritt, als wenn man einfach sagt, tut mir leid, ich für alle St. Pauli-Fans, ich bin zwar Bürgermeister der gesamten Stadt, aber Fußballfan eines Vereins.
Also ich glaube, da eine gewisse Aufrichtigkeit und ein bisschen mehr Rückgrat, das kommt dann selbst beim Fanlager des verfeindeten Vereins, glaube ich, besser an, als zu sagen, so, also die Armin Laschet-Methode, so, ich bin das eine, aber ich bin auch das andere, Freunde. Ich möchte keinem auf die Füße treten. Und das Ergebnis von Samstag war auf jeden Fall, also Helmpeter schrieb schon in großen Lettern bei Facebook, mir fehlen die Worte. Ich bin geschockt. War schon wieder mit den Nerven rum. Und er hat jetzt, also ich kann diese Analyse jetzt nicht hier vorspielen, aber also er hat hier bei Facebook schon, sitzt da schon, der sitzt ja ein bisschen so wie Klinsmann bei seinem Facebook-Livestream. Und hier sitzt er, ich bin sehr traurig und sauer. Das war viel. Interpunktion ist ja wirklich gar nicht seine Sache. Das ist so ein Fließtext.
Das geht ja Hand in Hand mit den meisten, die Social Media nutzen.
Das ist richtig.
Ich bin sehr traurig und sauer. Das war viel zu wenig für ein Derby. Das hat der Hamburger Sportverein nicht verdient. Ne?
Also mir hat es ehrlicherweise gefehlt, dass dann so ein Gideon Jung oder so auch mal ein Tor macht. Dann heißt es, das habe ich dem Jungen gegönnt. Nichts dergleichen. Ja. Es ist einfach nur bitter, es ist traurig und wir fiebern. Die ganze Stadt Hamburg fiebert schon dem Nordderby entgegen, wenn es am Ende der Saison heißt. Relegation gegen Werder Bremen, wenngleich ich momentan mir noch nicht ganz sicher bin, wie Werder Bremen es in die Relegation schaffen will.
Aber dann ist ja die Frage, dann braucht der Tschentscher ja schon wieder einen neuen Schal, ne?
Wobei doch innerhalb Hamburgs gibt es auch einige Werder Bremen-Fans. Natürlich.
Man muss heutzutage alle
mitnehmen.
Alle mitnehmen, um Hamburg wieder auf die Karte. Da sind alle Mittel.
Aber Hannover-Fans gibt es hier keine, oder? Das gibt es nicht wirklich, ne? Oder?
Wenn Zugereiste.
Wolfsburg, stell dir mal vor, wer hatte das irgendwie die Tage noch geschrieben? Stell dir mal vor, Wolfsburg ist der einzige Nordclub in der Bundesliga.
Boschmann, oder wie heißt der Mann?
Ja, Boschmann, Daniel Boschmann war es, genau. Gott, wie schrecklich das wäre.
Ne? Denn wenn der VfL Wolfsburg der Nordclub wäre der Bundesliga, das ist wirklich. Ja, aber dann hast du die Bundesliga, vor der wir immer Angst haben. Leipzig ist der Ostclub.
Ja.
Und Wolfsburg ist der Nordclub.
Ja.
Und dazwischen, der Rest wird dazwischen zerrieben.
Wahnsinn, ne?
Ja. Crazy.
Nee, also das kann es wirklich nicht sein.
Ansonsten, quasi posthum ist dann ja Carmen Thomas nochmal irgendwie gerecht worden.
Nein, Carmen Thomas lebt doch noch.
Ich habe ja gesagt,
kannst du das mal anders anmoderieren? Die Frau lebt doch noch.
Ich habe doch gesagt,
dieser Machismo.
Mann, das war nicht.
St. Pauli-Machismo. Da gewinnt ihr einmal das Derby und dann kommst du mit so dicken Klöten.
Leute, das war nicht bezogen darauf, ob sie noch lebt oder nicht lebt. Sie ist, keine Moderatorin des aktuellen Sportstudios mehr.
Ja, das ist, also darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ja, das ist richtig.
Also, sie wurde sozusagen gerecht, sagen wir mal so.
Ja.
Ne? Schalke 05.
Du hast hast du dich doch schon seit zwei Tagen drauf gefreut, dass du das jetzt endlich mal sagen kannst. Ne? Weil Mike Nöcker, liebe Fans, ist ja auch Anhänger von Borussia Dortmund. Und da tut natürlich dieses 0-5 ganz... Wobei, ich habe das relativ emotionslos begleitet.
Ja, so bin ich auch nicht.
Mir geht das nämlich auch so, mir tut das... Was heißt, mir tut's leid? Es ist ja nicht so, ich habe jetzt nicht geweint, aber es ist natürlich... Ich sehe den FC Schalke ein wenig in der Krise und man weiß nicht genau, wo dieser leblose Auftritt herkommt. Wenngleich, einen Faktor hat man in diesem Spiel nun sehr deutlich gesehen. Und das ist... Alexander Nübel. Heißt du Alexander, ne?
Oder ist das einer für Bayern?
Was schreist du denn so? Du schreist da so rein. Ach so, Entschuldigung, man kriegt ja einen Schock.
Dann ist
man
zu laut eingestellt. Pass auf, dann sag ich, ist das einer für Bayern München?
So, das ist ja besser. Ne, Alexander Nübel hat natürlich jetzt das große Problem, dass er eben nicht als Nachwuchstorwart betrachtet wird mit noch vergleichsweise wenigen Bundesliga-Einsätzen, sondern halt eben, er wird jetzt gemessen an Manuel Neuer, der eben zumindest an diesem Wochenende den Gefallen getan hat, jetzt auch nicht nur Bestnoten aneinander zu reihen, aber der Auftritt von Nübel war natürlich schon, es war eine extreme Unsicherheit spürbar, die erklärbar ist, logisch, wenn du ein, zwei Missgriffe tust im Spiel und dann auch noch gepfiffen wird, entsteht natürlich eine sehr große Unsicherheit und die summiert sich dann und am Ende kommt dann so eine Leistung dabei raus. Und ich fürchte, in den nächsten Wochen wird es vielleicht nicht ganz so dramatisch wie am letzten Spieltag, aber so richtig gut wird es vermutlich nicht werden.
Der fiete Ab der Torhüter.
Ja, nee, wirklich.
Kriegt,
ja.
Kriegt Alexander Nübel die Bayern-Flatter. Ja, ja. So sah es ja auch aus. Aber ich meine, du weißt, du bist eine Mannschaft, da steht eine Mannschaft auf dem Feld, die in der Hinrunde wirklich alle überrascht hat und wo dann schon die Träume von Europa keimten. Und dann schießt du in den letzten 5 Spielen nur noch ein Tor. Also weißt du, gegen Leipzig, es wird richtig, richtig schwer, wenn du ein frühes Gegentor bekommst. Ja. Und nach 55 Sekunden zieht Sabitzer ab, das ist jetzt ein Ball, der hatte knapp 100 Stundenkilometer, es war jetzt auch, war ein ziemliches Geschoss, aber den kann man halt als Torhüter, der zum FC Bayern gehen wird, nicht nur will, sondern auch gehen wird, muss man den halt eigentlich, wie man bei uns in der Kreisliga immer gesagt hat, mit der Mütze halten.
Ja, vor allen Dingen auch diese etwas seltsame Bewegung dabei, ne? Das also hat mich auch ein wenig irritiert. Er hat ja diesen, von sich aus gesehen, linken Arm irgendwie dann noch etwas unglücklich nach dem Ball, ja, man kann doch nicht mal sagen ausgestreckt, sondern das war so, ach guck mal, da kommt er jetzt her. Also das sah alles wirklich nicht gut aus. Also wenn das erinnerte mich sehr stark an die Situation, wenn ich mal irgendwo ins Tor ging.
Ja, es ist tatsächlich sowas, aus Berliner Sicht habe ich die ganze Zeit gedacht, sag mal, ist jetzt Rune Jahrstein Torwarttrainer bei Schalke 04? Das war jahrelang einer der Top 3 Keeper der Liga in Berlin. Und der haut sich jetzt einfach jedes Wochenende plus Pokal die Dinger selber rein. Also, da kommen wir nicht mit Nübel, wir haben mit dem Norweger genug Probleme.
Ja, aber da siehst du, Fußballer sind Menschen, keine Maschinen. Und der Fußballfan hat das an diesem Wochenende wieder überdeutlich gesehen. Die Schalke Arena ist nicht Westworld. Wobei das bei Westworld wäre es ja auch eine Maschine, die plötzlich unkontrollierbar, von daher passt es ja schon wieder.
Und da wird vor allen Dingen abends der ganze Schrott wieder zusammengebaut und ist am nächsten Tag wieder fit.
Also stimmt, du hast recht. Meinst du, er muss bei Nübel muss einfach nochmal einer an die Platine ran?
Gut, ob man das jetzt auf Nübel direkt persönlich beziehen muss.
Doch, doch.
Lassen wir mal hin. Aber um die ganze Dramatik nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, dass die 5 Spiele, von denen Lukas gerade eben gesprochen hat, man hat gewonnen, Freitagabendspiel war es, glaube ich, gegen Borussia Mönchengladbach 2-0, danach verloren 5-0 gegen die Bayern, also 0-5, dann, glaube ich, gab es ein 0-0, das einzige Tor, das sie in den 5 Spielen geschossen hat, haben sie beim 1-1 gegen Paderborn geschossen.
Wer hat das Tor gemacht?
Das weiß ich nicht. Warum? Was ist das für eine gemeine Fangfrage?
Nee, ich wollte es wirklich nur wissen.
Wir sagen einfach Serdar oder Kabak.
Oder Kutucu.
Ja. Ja, nee, das ist der einzige, das ist doch nur, das sagst du jetzt so, nur, weil das der einzige Schalker ist, den du noch kennst.
Auf eines kann ich mich festlegen, Burgstaller war es nicht.
Ja.
Leider.
Burgknaller.
Was total gemein ist, aber das ist so,
wie wenn man in den Nullerjahren gesagt hat, bei Arminia Bielefeld, also Markus Schuler hat auch nicht getroffen. So ist das in etwa. Markus Schuler ist doch der ungefährlichste Bundesliga-Profi aller Zeiten, glaube ich.
So, Leute, ihr wisst doch immer alles. Ihr habt doch von Fußball irgendwie die Monster-Ahnung. Mhm. Was ist los? Woran liegt das? Was ist passiert auf Schalke? Ist so eine Nübel-Geschichte, zieht sich das so weit rein in die Mannschaft, dass sich das Ganze alles irgendwie zersprengt? Sind die auf einer Welle gefahren, wo sie mehr gespielt haben oder wo sie erfolgreicher waren, als sie von der Substanz eigentlich her?
Ich glaube nicht, dass die große Nübel-Verunsicherung jetzt da ist. Man hat aber auch nicht so ein Aufbäumen erkannt. Das ist ja eher was so ein bisschen seltsam ist, ne? Es ist jetzt ja nicht so, dass man das Gefühl hat, dass sie jetzt so unglaublich wollten. Weil ich meine, so ein Tor gegen Leipzig kannst du dir ja immer mal fangen. Nichtsdestotrotz muss dann nachher dann aber noch der Wille da sein, das umzubiegen. Und wenn du siehst, wie da teilweise die Leipziger Mannschaft auch durch die hinteren Reihen der Schalker spaziert ist, dann habe ich da nicht den großen Kampfgeist gesehen und auch wenig
ja, wie soll man das, also wenig Körperspannung, wenig. Es
war so Geleitschutz, ne?
Genau, genau. Und das ist, glaube ich, das, was einen so ein bisschen nachdenklich stimmt. Denn wenn Wagner bei dieser Mannschaft ja auch eines geschafft hat, dann sie sehr schnell zu einer Einheit zu formen und da dann doch einen gewissen Mannschaftsgeist herauszukitzeln. Und das habe ich nicht gesehen und das vermisst man jetzt gerade ein wenig. Und das wird jetzt für Wagner eine recht interessante Phase, weil es für einen Trainer ja eine große Herausforderung ist, zu schauen, wie man ein Team aus sowas wieder herausbekommt. Schöne Grüße nach Bremen.
Ich habe in der Nachberichterstattung gelesen, dass David Wagner in gewisser Weise jetzt schon wieder in Frage gestellt wird, weil man ihn ja geholt hat als Nachfolger von Tedesco sozusagen als Gegenentwurf. Mhm. Also als das Positiv, das Negativ von dem, was Tedescos Arbeit ausgemacht hat. Und darum ging es ja in erster Linie, Schalke attraktiver werden zu lassen und vor allen Dingen eine bessere Balance zwischen Offensive und Defensive herzustellen. Weil defensiv standen sie unter Tedesco ja bisweilen ganz gut. Es ging ja auch darum, torgefährlicher zu werden. Jetzt werden ihm natürlich diese 5 torlos oder diese 5 Spiele, in denen nur ein Tor gewonnen ist, direkt angelastet. Und das geht dann so weit, dass dann natürlich sofort gefragt wird, ist der gar nicht der Trainer, zu dem er gemacht wurde in der Hinrunde? Das ist dann für mich aber eins davor, besitzt sagen, ist er vielleicht gar nicht der Trauzeuge von Jürgen Klopp gewesen.
So.
Also, das ist so, weißt du, erst wird die Geschichte erzählt, David Wagner sorgt für Zusammenhalt im Team, stellt eine ganz neue Lust am Fußball auch her auf Schalke. Und ich meine, das ist ja nicht vorbei, ich habe die ja noch vor 2 Wochen gesehen, gut, gegen Hertha, aber trotzdem haben die in der zweiten Halbzeit wirklich herausragenden Fußball gespielt, vor allen Dingen in der Offensive, und haben sich nochmal aufgerafft. Also da ist ja durchaus ein Spirit in der Mannschaft. Ich glaube einfach nur, es ist das alte Ding. Führen wir uns vor Augen, wo die Schalker herkommen. Vizemeisterschaft, dann der Absturz, wo man zwischenzeitlich Angst haben musste, sie steigen ab. Und dann plötzlich diese Hinrunde, wo dann eben schon von Europa gesprochen wird. Aber das irgendwo liegt die Wahrheit doch in der Mitte. Sie haben natürlich über Gebühr gespielt. Also sie haben weit über ihren Mitteln einfach im Kollektiv gespielt in der Hinrunde. Und jetzt passiert halt das Gegenteil. Und jetzt spielen sie gerade unter ihren Möglichkeiten. Irgendwo wird sich das am Ende austarieren und wird sich ein Gleichgewicht herstellen. Und dann werden sie am Ende halt das, was man bei Schalke aber auch als Erfolg werten muss in der ersten Saison unter einem neuen Trainer, nämlich dann irgendwie Achter zu werden. Das ist dann auch mal okay.
Ja, ist aber, glaube ich, nicht das, was die Schalker Fans nach der Hinrunde, wovon die dann schon geträumt haben.
Aber frag mal bei Eintracht Frankfurt in den Jahren, bevor dann Hütter und Kovac und so kamen, wie gut man in der Hinrunde sein kann und wo man dann in der Rückrunde.
Ja, Hertha doch auch, oder?
Sowieso. Hertha ist ja schon fast sehr die alte Geschichte. Hertha spielt meist eine gute Hinrunde. Diesmal haben wir das einfach. Hat Hertha das so gemacht, dass sie auch keine gute Hinrunde gespielt haben.
Finde ich nur fair.
Da gab es keine Hoffnung. Hast du ja ganz oft, dass Vereine, dass sie, also das macht eben dann auch so eine Mannschaft wie die Bayern aus oder gerade im Titelkampf oder um Europa, dass man eben sagt, man hat 2 gute Hälften, weil nur eine Hinrunde reicht halt nicht.
Man ist dahinter gekommen und hat gesagt, weißt du, wie wir relativ gut abschneiden werden am Ende der Saison, wir spielen eine gute Hinrunde und dann spielen wir noch eine gute Rückrunde und dann muss das eigentlich gehen.
Ja, oder du spielst halt so eine sagenhafte Rückrunde wie Wolfsburg 2009 und wirst noch Meister, ne?
Ja. Oder auf einem anderen Level immer Augsburg in den ersten Bundesliga-Jahren. Augsburg in den ersten Bundesliga-Jahren, Hinrunde immer irgendwie so Platz 17 und dann Rückrunde immer Sascha Mölders, der dicke Mölders, dass er sie über den Platz schiebt und dann einfach in der Rückrunde so 11 Tore macht und am Ende sind sie dann immer irgendwie so Platz 10. Also das war immer schön.
Ist jetzt mal die Frage, was ist denn besser? Erst große Hoffnungen schüren mit einer sehr guten Hinrunde oder die Hinrunde eher schlecht spielen und dann eine sagenhafte Rückrunde spielen?
Psychologisch gesehen ist die Antwort ja wohl relativ einfach.
Aber es ist doch viel besser, wenn man aus seinem eigenen Windschatten kommen kann.
Ja, sowieso, klar.
Das ist übrigens, da sind wir eigentlich schon bei der perfekten Überleitung für Leverkusen, weil das ist das, was Leverkusen gerade macht.
Das ist richtig, aber
da hat man,
ja.
Aber ganz kurz nur, wir müssen nicht direkt über Leverkusen sprechen, aber da hat man eine Hinrunde gespielt, die war so lala, da hat man wieder gesagt, das alte Leverkusener Ding, eigentlich auf dem Papier eine sensationelle Mannschaft, Spiegel Online ist das der neue deutsche Meister. So, und dann spielen sie so lala und jetzt haben sie die letzten 6 von 7 Spielen gewonnen und haben sich heimlich an die Spitzengruppe rangepirscht und da hat sie nämlich noch keine auf dem Zettel, weil nach der Hinrunde niemand damit gerechnet hätte.
Und hinzu kommt, dass ja auch der Fußball, den sie spielen, auch noch Spaß macht, ne? Also es ist ja nicht so Fußball verwalten und irgendwie plötzlich wird es erfolgreich, sondern die wagen ja was, die spielen offensiv, das macht Spaß, denen zuzusehen und ist tatsächlich attraktiver Fußball. Ich wollte eine Sache, wir können gerne über Leverkusen reden, aber mir war ein Punkt noch wichtig, was das Thema Trainer angeht, weil man immer öfter beobachtet, dass sich Vereine wirklich damit schwer tun, den perfekten Trainer für ihre Mannschaft, für ihr Umfeld zu finden. Borussia Dortmund hat das lange getan, tut es möglicherweise jetzt noch immer. Schalke ist ähnlich. Bei Schalke hat man ja fast das Gefühl, dass der homogenste Trainer immer noch Jens Keller gewesen ist, in der Phase, in der sie gehabt haben. Und es ist so ein Phänomen, wir müssen gar nicht über den Hamburger Sportverein reden, der, glaube ich, irgendwie gefühlt seit Jahrzehnten auf der Suche nach dem perfekten Trainer ist und jetzt auch schon wieder Dieter Hecking angezweifelt.
Hecking raus! Dieter Hecking muss gehen!
Wir hatten diesen Punkt schon mal öfter, aber ich glaube, dass Vereine wirklich anfangen müssen, sich langfristiger Gedanken darüber zu machen, wie sie eben nicht nur Spieler sich züchten, also in Nachwuchsleistungszentren. Ja. Und man kann das ein oder andere Mal durchaus über das Thema Züchten reden dabei. Also wie man Spieler ausbildet, sondern ich glaube, je mehr du darauf achtest, dass dein spielerisches Umfeld, also dass die Spieler und insbesondere Schalke ist da ja ein sehr besonderes Beispiel, weil eben der Nachwuchs bei Schalke sehr, sehr gut funktioniert, die Nachwuchsarbeit sehr, sehr gut funktioniert. Du hast also auf der einen Seite ein sehr gut funktionierendes Umfeld, was das Spielermaterial angeht. Eigentlich müsste man als Reaktion darauf eben auch das Thema Trainerausbildung mit Hand in Hand gehen lassen, um eben eine homogene Einheit dahin zu bekommen. Und das ist halt bei sehr, sehr vielen Vereinen sehr, sehr oft eben der Punkt, dass man eher das Gefühl hat, es wird genommen, wer gerade auf dem Markt ist. Mal hat man eine Idee dahinter, mal ist es einfach nur eine Verzweiflung. Mal geht es auf, mal geht es nicht auf. Aber ich glaube, eine Langfristigkeit lässt sich da relativ oft wirklich vermissen.
Naja gut, und dann hast du mal eine Langfristigkeit, dann stimmen die Ergebnisse nicht, so wie in Bremen. Und dann stehst du an dem Punkt, richtig, wo du dann irgendwann sagst, nichts gegen eine schöne Langfristigkeit und wir haben es echt versucht. Aber die Ergebnisse zwingen uns, völlig anders zu denken.
Das ist richtig. Aber es ist ja auch keine 100%-Lösung. Aber ich habe nur das Gefühl, so grundsätzlich könnte sich der Fußball etwas längerfristig auch auf die Trainerfrage...
Du meinst so wie die Ajax-Schule, ne? Wo man so... Oder zum Beispiel. Also selbst Barca. Ich meine, das sind jetzt die ganz großen Vergleiche. Ja. Aber klar, die profitieren natürlich auch sehr davon, dass du einfach ein System hast, du hast eine Philosophie und das zieht sich dann halt einfach durch den kompletten Verein und alle Jahrgänge.
Ja. So, das wäre das Beste. Stell doch mal einfach nur Leipzig und Hertha gegenüber. Leipzig gewinnt am Wochenende 5-0 auswärts, Hertha verliert am Wochenende 0-5 zu Hause gegen Köln. Und da hast du komplett die beiden Extrembeispiele, die sich gegenüberstehen. Das ist einmal der Verein, der ein Jahr länger mit Rangnick gearbeitet hat, um auf den Nachfolger zu warten, weil sie gesagt haben, es passt ein Trainer zu dem, was wir vorhaben, das ist Julian Nagelsmann. Wir holen jetzt nicht noch jemanden dazwischen und verändern wieder alles und der bringt noch drei Spieler mit von dem Berater und hat noch die Idee. Nein, wir warten und Nagelsmann kann ein Jahr sich selber auch auf uns vorbereiten. Und du siehst, wohin das führt. Das führt zu einem offenen Meisterschaftsrennen im Moment und zu einer Mannschaft, die sogar in der Champions League vielleicht ins Viertelfinale kommen kann. Ja, so. Auf der anderen Seite hast du Hertha BSC, die sagen, boah, 5 Jahre, Dardai, schwierig, irgendwie immer nur um den 10. Platz, höchstens mal Ausreißer, 7., wir brauchen irgendwie, holen wir Čović, auch aus dem Verein, aber der denkt offensiver, funktioniert nicht. Dann machst du das große Ding mit Klinsmann, absolutes Fiasko und am Ende bleibt ein Trainer, der nur da ist, weil er mit Jürgen Klinsmann befreundet ist und Klinsmann ihn als Assistent geholt hat und der muss jetzt einen Kader verwalten, der eigentlich für 3 verschiedene Trainer zusammengestellt wurde und hat selber aber überhaupt keine Idee, weil er vorher weder in Bremen noch in Ingolstadt gezeigt hat, dass er ein Erstligatrainer sein kann und er ist ja letztendlich die ärmste Sau auf dem Platz. So, weil Nuri kann am wenigsten für das, was da passiert, weil er natürlich auch überhaupt nicht der Trainer ist für diese Mannschaft. Und dann siehst du, was passiert und dann gehst du mit dieser kompletten Führungslosigkeit in den Abstiegskampf, während die Leipziger mit dem Wunschtrainer um die Champions League mitspielen und um die Meisterschaft.
Kann ich noch ganz kurz an dieser Stelle wegen Julian Nagelsmann und ein Jahr auf den Trainer warten, noch herzliche Grüße an Borussia Dortmund ausrichten? Hab ich am Wochenende echt wieder gedacht, Julian Nagelsmann, das wäre einer für den BVB.
So.
Nein, weil da wird ja lange immer noch irgendwie das Äquivalent oder die Weiterführung oder etwas Ähnliches wie Jürgen Klopp sozusagen gesucht.
Ja.
Julian Nagelsmann wäre es gewesen.
Ja.
Ach, das ist müßig. Also
Natürlich ist es müßig, aber entschuldige,
so, wir sind ja machen nicht, wir die Scheiße hier, ne? So, ja.
Wir sind ja nicht hier der Doppelpass, wo man hier Vergleiche, also an den Haaren herbeizieht und ähnliches.
So, ne? MML, mein müßiges Lustwandeln, so heißt das ja auch eigentlich. Klar,
mein Müsli also, laktosefrei.
Wäre definitiv einer gewesen. Andererseits, ob der durchschnittliche BVB-Fan jetzt so sehr warm geworden wäre mit Nagelsmann, das sei auch nochmal dahingestellt. Aber dass der natürlich eine tolle Spielphilosophie verfolgt, die auch gut zu dem Spielermaterial beim BVB gepasst hätte oder dazu passt, das ist unstrittig, klar. Aber, tja.
Ja, aber zum Beispiel, wenn wir schon mal bei Leverkusen kurz waren, ich finde ja wiederum Peter Bosch, der überhaupt nicht zu Dortmund...
Dafür einer für den BVB, oder was wolltest du jetzt sagen?
Nein, aber der passt total zu dem Kader von Leverkusen.
Ja.
Weil die ihre Stärken auch genau in dieser Spielweise haben. Und es funktioniert jetzt eben auch. Das hat aber halt auch einen Moment gedauert, dass Bosch und Bayer jetzt so, dass da ein Rädchen ins andere greift.
Wobei das Spielermaterial bei Leverkusen sich ja gar nicht so signifikant unterscheidet von dem bei Borussia Dortmund. Also du hast eine tolle Offensive, du hast eine Defensive mit
Ja, das ist aber der Unterschied. Die haben die Bänder
zu. Ja,
wir haben vor zwei Wochen schon gesagt,
ja, das stimmt.
Ist der Unterschied. Die hatten von Anfang an mit die hatten am Anfang auch ein bisschen bessere Defensive, würde ich sagen.
Ja, also auf jeden Fall auf der Sechserposition und so. Das muss man schon mal. Das hat ja glücklicherweise der BVB mittlerweile ganz gut in den Griff gekriegt. Und das bringt uns natürlich zu den Wintertransfers. Ich meine, wir reden ja hier auch in der Woche nach dem Champions League. Ja. Achtelfinale gegen Paris. Und auch in diesem Spiel und jetzt auch in dem letzten Ligaspiel wurde wieder mal deutlich, wie wertvoll nicht nur Haaland ist, sondern halt eben auch Emre Can. Also erstmal muss man generell sagen, ist das ja sensationell. Also Wintertransfers sind in der Regel ja nicht dafür bekannt, eine besonders kostengünstige Verstärkung zu sein. Und dann hast du plötzlich den BVB, der gleich zwei Transfers tätigt im Winter und die also so unfassbar einschlagen, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, dass man gar nicht genau weiß, wen von beiden man jetzt höher bewerten soll. Glücklicherweise muss man das ja auch gar nicht, sondern man kann sie auf eine Stufe stellen. Aber die ganzen Zelebrationen rund um Haaland lassen ja fast ein wenig vergessen, dass dort, wo Emre Can jetzt spielt, der BVB um ein Vielfaches besser auftritt als vorher. Und das ist ein extrem gutes Gefühl. Also Can gefällt mir extrem gut. Ich finde, der tritt toll auf. Der macht auch genau das. Also wann immer im Doppelpass in den letzten Jahren immer davon geredet wurde, dann kamen immer die alten Geschichten von Jeremies oder von Effenberg.
Ja, genau.
In einem wichtigen Spiel. Dann kam so Waldemar Hartmann, der sagte dann immer, ja, in einem wichtigen Spiel, da kam der Sherry. Das war ja nie der Jerry, sondern immer der Sherry. Und dann kam der Sherry und hat dann gesagt, hier, den lasst mir, den nehme ich. So, dass mir den keiner anpackt. Und das war jetzt genau die Szene mit Can und Neymar, wo einfach Neymar kommt und Can lässt ihn mal einmal schön so über die Klinge springen. Hm. Neymar wälzt sich quasi bis zur Würstchenbude und ab da war klar, ach du Scheiße, das wird ja aber, also der hatte dann auch nur noch halb so viel Bock im Laufe des Spiels und der hat die Dinge gut im Griff und was Can halt eben auch macht und das hat echt gefehlt, Er redet viel mit den Mitspielern, er kommuniziert. Und da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang der Folge heute schon hatten. Kommunikation ist extrem wichtig und halt eben auch auf dem Feld jetzt jemanden zu haben, der sagt, ey, mach du dies, mach du das, pass auf, lass uns dahin bewegen. Oder im Zweifel auch mal zu sagen, so, komm jetzt mal Arsch hoch und dann eben dieses Kackspiel gegen Bremen auch mal gewinnen. Und das ist gepaart mit der Wucht und der Power und auch dieser Hundewiesen-Mentalität von Haaland, ist das natürlich eine Mischung, die mich dann doch noch zumindest so ein paar Prozent an einen Titel glauben lässt. So, Monolog Ende.
Achtung, warte. Monolog Anfang. Lukas Vogelsang tritt auf.
Nee, er hat tatsächlich, es ist wie ganz oft so, er hat exakt das alles gesagt.
You took the words right out of my mouth.
Ich musste einfach an Jeremys denken und diese großartigen Geschichten mit Fernando Redondo, wenn es gegen Real Madrid ging. Oder ich glaube, es war ja sogar das Zusammentreffen mit Roy Keane. Da kann die Schwarmintelligenz jetzt noch mal zuschlagen nachher, wenn das Ding hier online ist, und sagen, völlig falsch, und die Geschichte noch mal richtig erzählen. Aber er hat doch damals auf dem Platz diesen Strich gezeichnet mit seinem Finger und hat gesagt, ich hier, du da, und hier hinter beginnen die Schmerzen.
War das nicht Vieira?
You enter a world of pain. Das war sozusagen
das ist,
Jens
das
Jeremies ist als der Dude aus Ostdeutschland gesagt, hier hinter beginnen die Schmerzen. Und genau das habe ich einfach gedacht, als er gegen Neymar den Zweikampf geholt hat. Und zweite wichtige Szene ist, wenn man sich vergegenwärtigt, wie sie in Bremen ja im Grunde untergegangen sind im Pokal ohne Can,
ja,
weil ein gewisser Rashica, gegen den die Dortmunder immer Probleme haben, einmal wieder einen seiner Sprints angezogen hat,
ja,
und hat sich dann gewundert hat, dass plötzlich immer noch einer im Augenwinkel neben ihm war,
ja,
der ihm dann auch den Ball abgenommen hat. Und
ja,
das war das erste Mal, ich habe das Hinspiel gegen Bremen im Stadion gesehen in Dortmund, es war das erste Mal, dass einer in Dortmund gesagt hat, boah, den Rashica, wenn der da so losläuft, da laufe ich einfach mit.
Da geh
ich
doch mal hinterher, geh mal bei.
Das ist total wichtig. Und das andere ist, weil man spricht immer, also ich glaube, die Süddeutsche hat es auch die Mentalitätsbolzen genannt, Freddy Röckenhaus schrieb das, aber es ist schon irre, da holst du nur einen 19-Jährigen, damit dein Spiel reifer wird.
In jedem Fall ist es sehr interessant zu sehen, dass auch plötzlich wieder andere Räder zusammenpassen. Ne? Also Zagadou hat sich klammheimlich wieder in die Startaufstellung gespielt.
Ja.
Funktioniert sehr gut in der Dreierkette mittlerweile.
Man ist geschockt förmlich,
ne? Ja,
dass es so gut geht.
Ja.
Ja.
Und interessanterweise, also Guerrero, ich bin sowieso ein großer Guerrero-Fan, wird gefühlt auch jedes Spiel besser. Und interessanterweise hat man bei Sky nach dem Spiel gesagt, dass das 9. und jetzt haltet euch fest und denkt an die ganzen Diskussionen, die wir um die Abwehr von Borussia Dortmund und ähnliches gehabt hat, dass es das 9:0 von Borussia Dortmund in dieser Saison ist und damit, Achtung, Liga-Höchstwert.
Wirklich?
Ja. Ob es stimmt, weiß ich nicht so genau, weil ich stand fassungslos davor und dachte, das kann doch gar nicht sein.
Das kann doch gar nicht, kann doch nicht wahr sein.
Ja.
Das war unsere Rubrik Festhalten. Mit Mike Nöcker.
Ja, aber vor allen Dingen, wenn man sich dann überlegt, das ist ja die große Balance, die wir immer eingefordert haben. Sie haben ja einen Rekord aufgestellt mit jetzt, die Bayern haben auch 65 Tore, aber sie hatten vor dem Spieltag hatten sie ja 63 Tore in 22 Spielen. Das war irgendwie ein Bundesliga-Rekord.
Und wenn du aber dann noch. BVB-Rekord, so viel wie nie.
BVB-Rekord. Ja. Dann siehst du, das habe ich dann falsch mitbekommen. Ja, aber auf jeden Fall so viele Tore als Borussia Dortmund wie nie. Aber dann gleichzeitig diese weiße Weste. Und das ist dann die Mischung, wo du tatsächlich wieder ein Titelkandidat sein kannst. Ja.
Machen wir uns nichts vor. Also wir reden uns jetzt im Mund fusselig. Das nächste Spiel wird dann natürlich direkt wieder so eine 1:3 Niederlage. So völlig
Frage ist, haben wir, wie im Internet geschrieben wurde, Neuer voodoo-mäßig dazu gebracht, so Harakiri rauszulaufen gegen Paderborn? Waren wir das?
Ja.
Ist das unser Fluch gewesen?
Selbstverständlich. Haben wir wieder zu viel gelobt?
Der Fluch nach vorn war das bei ihm.
Ja. Das ist übrigens gemein. Stehe ich vorm Stadion, also will reingehen und treffe Florian Lechner, ein ehemaliger St. Pauli-Spieler und ein paar Jungs drumherum noch und sag, heute irgendwie, ich hab kein gutes Gefühl. Antwort, naja, dann gewinnen wir ja klar. Wo ich denke, irgendwie, was für eine Unverschämtheit. Ja,
so weit
hat sich das schon durchgesprochen,
dass
wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann, und das ist so wie bei deinem Vater, der irgendwie reich geworden ist, Lukas, dein Vater ist reich geworden, weil er immer gegen MML-Sportwetten platziert hat.
Ja, so macht man das. Also das ist ja bei mir auch. Bei mir hat Werner Hansch angerufen und Michael, ich brauche ein paar Euro, gib mir mal die Tipps, wie das Wochenende ausgeht. Ich muss meinem Booker Bescheid sagen und alles, was du mir rätst, das Gegenteil wird getippt und schon kann ich dem Boss mal die Kohle zurückgeben. Das ist auch bitter, ey. Das verstehe ich ja gar nicht, aber das ist ein anderes Thema.
Was denn?
Ja, Werner Hansch ist doch angeblich pleite.
Ach so. Oh
Gott, das weißt du gar nicht.
Jahr im Dschungel?
Ja,
ist der dann nächstes Jahr im Dschungel?
Ja, was eine Vorstellung.
1000 Füße.
Und er schuldet Bosbach Geld?
Ja, Wolfgang ja. Bosbach hat doch, also die also angeblich, beziehungsweise es scheint wohl zu stimmen, dass Wolfgang Bosbach Werner Hansch 5000 Euro geliehen hat, weil Werner Hansch ihm irgendwas erzählt hat von einem Verkehrsdelikt und da muss er irgendwie Strafe zahlen. Dann stellte sich aber raus, diese 5000 Euro wurden dann anderweitig ausgegeben und dann stellte sich heraus, dass Werner Hansch wohl mehreren Leuten, also angeblich Gerüchte, Geld schuldet. So, also die mehr geht Werner Hansch sei pleite. So, toll, ne?
Datsen. Ja. Datsen ja eine neue.
Da fällt mir, bei Pleite fällt mir noch die BZ-Schlagzeile des Wochenendes ein zu Hertha BSC. Peinlich pleite.
So, die ja. Peinlich pleite. Und was sagt dazu eigentlich der Uerdingen-Russe? Übrigens sehr, sehr schön. Da hatte mich Tobi Schmidt darauf aufmerksam gemacht, dass die Facebook-Seite von dem, ich zitiere ebenfalls, dem 1860-Scheich, Hasan Ismaik, das soll wohl immer sehr lustig sein, weil er nach dem 1860-Spiel auf seiner Facebook-Seite immer wirklich eine grammatikalisch und sprachlich insgesamt also blitzsaubere Leistung nimmt, wenn er wirklich immer analysiert, so, liebe 60er, das Spiel heute, das war wieder ganz interessant, hier auf der Position, das war ganz gut und da hätte man die Laufwege, die haben nicht ganz, also wirklich in blitzsauberen analytischen Deutsch und du weißt halt einfach, Ismaik spricht vielleicht, sagt noch guten Tag und tschüss. Und ansonsten spricht er null Deutsch und die ganzen 60er schreiben immer drunter, danke Hasan, vielen Dank, das hast du wieder toll geschrieben, das hast du toll geschrieben, super, gut, dass du dich kümmerst. Und dann warte, achso, und ich glaube, drunter steht dann immer noch, einmal 60er, immer 60er.
Es ist ja ein offenes Geheimnis in bei 1860, dass Sascha Mölders diese
natürlich.
Betreibt.
Natürlich.
Ja, und auch alle Kommentare schreibt. Der macht nur noch Teilzeit.
Nochmal zurück zum Stürmer, also was Haaland angeht, ich meine, die Lobeshymnen, die da müssen wir jetzt diese Woche jetzt nicht den ganz großen Wurf wagen, aber da sie ja gerade gegen Paris gespielt haben. Also eine Situation wie das 2-1 in einem Augenblick, wo du das 1-1 dir recht frisch gefangen hast und denkst, ja, jetzt geht das halt eben wieder los. Und dann kommt so ein Haaland, rennt los und schießt aus ungefähr so 20 Metern, knallt einfach drauf. Also so etwas habe ich als Fan eigentlich in den letzten Jahren immer nur erlebt als Anhänger der unterliegenden Mannschaft. Wenn so ein super Team dann ein Star, so ein Ronaldo oder sowas, ging uns mal 2012 so Balotelli oder so ein Balotelli-Ding damals, Deutschland-Italien, wo einfach mal einer unbekümmert draufknallt, weil die Klasse und dieses Nicht-Nachdenken es einfach hergibt. Und dass plötzlich jemand ist, der zum eigenen Verein gehört und man so eine Waffe hat und sagt, ja, der zieht dann einfach mal drauf aus 20 und dann ist das Ding auch drin. Das war etwas unglaublich Befriedigendes. Das habe ich, glaube ich, als Dortmund-Fan das letzte Mal erlebt, als Lewandowski im Alleingang Real Madrid 4-0 zerlegt hat. Aber dieses Gefühl, da jemanden zu haben, der auch eben aus der berühmten unmöglichen Situation auch nochmal ein Tor macht, das ist wirklich... Ich bin also bis hierhin schon so dankbar, dass ich das alles erleben durfte, dass mir der Rest der Saison zwar nicht egal ist, aber ich schließe das, was jetzt hier ist, schon mal in Bernstein ein und werde es in meinem Herzen immer, immer weiter mit mir tragen.
Und ich weiß nicht, du hast
Hartmut
ihn auch,
Engler.
Du hast ihn schon spielen sehen, Lukas, ne? Auch.
Haaland?
Ja.
Live?
Ja.
Nee, ich bin das erste Mal auf Haaland, ich bin aber witzigerweise, das hatte ich noch nie erzählt, das erste Mal auf Haaland, aufmerksam geworden, wie wahrscheinlich alle anderen auch, als ich mir Barcelona und Dortmund im Hinspiel angeguckt habe, lief, da laufen ja dann auf der Anzeigetafel immer die Parallelergebnisse.
Ja.
Und bei Red Bull Salzburg schoss ein gewisser Haaland 3 Tore und dauernd flackert dieser Name auf. Und ich habe ja dann noch, wisst ihr noch, in der Sendung gesagt, guck mal, von Alf Inge Haaland, der Sohn spielt jetzt auch Fußball. Vielleicht werden wir von dem noch mal was hören. Und bei mir regiert aber auch der Unglaube, dass der jetzt wirklich in der Bundesliga ist. Und nicht schon in England, dass er dann auch noch bei Borussia Dortmund ist und dass er dann auch alles einlöst, was man ja in den kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten hätte, dass das passieren kann.
So ist es.
Also dann bin ich tatsächlich der Einzige, der ihn, also in dieser Dreierrunde, der ihn hat live spielen sehen. Im Spiel gegen Köln war ich ja im Stadion. Und muss einfach sagen, ich glaube, ich habe es auch danach schon gesagt, ich habe einen solchen Spieler noch nie spielen sehen. Noch nie.
Ja.
Also es ist wirklich, möglicherweise sind die irgendwo stand es ja, dass er das Potenzial hat, ein Ronaldo zu werden. Möglicherweise ist das sehr ähnlich. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, weil ich den jungen Ronaldo nicht gesehen habe.
Ich sehe da spielerisch noch keine großen Ähnlichkeiten. Lediglich was die Quote angeht, da geht es natürlich schon stark in die Richtung, was die Technik angeht. Nee. Aber ich weiß natürlich, aber Ronaldo, ich meine, wann hat der für Manchester United diese unglaublichen Freistöße geschossen? Das muss ja auch schon so 2008 gewesen sein. Na, guck mal,
aber lasst ihn uns doch mal mit dem ersten Ronaldo vergleichen. Weil ich finde, welche Debatte ich bei Haaland so geil finde, ist, dass alle sagen,
Dicken.
Ja, dass der schon mit 19 so abliefert.
Ja.
Aber erinnert euch bei Ronaldo, der war auch 19, 20, als er bei Barcelona war.
Ja,
und
ja.
Da haben auch alle gesagt, da war der kurz davor, Weltfußballer zu werden.
Ja.
Weil das geht eben, wenn du Talent hast, dann funktioniert das auch mit 19 oder eben, nämlich bei dem Vorlagengeber für das 2-1 bei Reina.
Ja, ja, ja. Das ist ja auch so ein Kandidat.
Kleine These noch. Es ist besser für die Söhne, wenn die Väter Fußballprofi waren, aber nicht die ganz große Karriere hingelegt haben.
Ja, das ist wohl wahr.
Also Claudio Reina und Alf Inge Haaland, alles Gutes, gehobenes Bundesliga-Niveau,
ja, ja.
Auch international, alles okay. Aber die beiden Söhne werden ja definitiv aus dem Schatten treten, während andere Söhne dann eher an dem Namen leiden ihrer Väter. Und das ist hier nicht gegeben. Und das ist toll, weil du hast den Fußballvater in der Familie. Das heißt, es ist dir in die klassische Wiege gelegt. Aber du hast nicht den Namen, der dich erdrückt.
Ja.
Und das ist auch ein wichtiger Faktor.
Wo spielt der Sohn von Markus Schuler?
Nein, aber es ist
ja, wo wir da gerade dabei sind.
Ja, ne? Ich weiß.
Aber Reina ist natürlich, ich glaube, der hat es richtig gut, dass der einfach so im Schatten von Haaland, alle reden über Haaland und über Can, und im Schatten der beiden wächst gerade ein Spieler heran, der ja in der jetzigen Phase Marco Reus beispielsweise total vergessen lässt.
Ja, und
vergessen lassen kann, das ist, glaube ich, die richtigere Formulierung.
Dann hast du ja auch noch Jadon Sancho, auf den sich natürlich, gerade wenn es um die Ballfertigkeit und das spielerische Element und die Zauberkünste angeht, konzentriert sich natürlich alles auf Sancho, und die Spekulationen, wechselt er nach der Saison dann jetzt für 110 oder 150 Millionen, wohin? Und in diesem Windschatten kannst du natürlich wunderbar gedeihen. Die einzige Frage ist natürlich, was macht eigentlich Mario Götze?
Ja, das ist mir.
Hat er überhaupt schon in der Rückrunde gespielt?
Ja, der wurde gegen Frankfurt eingewechselt. Es war ein ganz irrer Moment. Ich war in der Kneipe in Berlin, in Kreuzberg gucken, mit zwei Dortmund-Fans. Und dann haben wir überlegt, wer denn jetzt noch kommen kann.
Ja.
Für die Offensive, ja. Oder wen er noch. Und Götze ist mir nicht eingefallen.
Ja, Wahnsinn.
Ich bin mental so, ich bin den Kader durchgegangen, die Kaderliste, und ich hatte Götze vergessen.
Ja. Naja.
So.
Übrigens, erinnert ihr euch daran, dass wir gesagt haben, dass die Verletzung von Julian Brandt dem BVB möglicherweise extrem schaden könnte, und man...
Ja, ich halte das übrigens immer noch für richtig, weil die Qualität von Julian Brandt möchte ich natürlich nicht vermissen. Also in der derzeitigen Verfassung kann man auf Julian Brandt weniger gut verzichten als auf Marco Reus.
Das ist richtig, aber was ich nur damit sagen wollte, ist, dass anders als früher Borussia Dortmund in der Lage ist, Verletzungen zu kompensieren.
Ja.
Denn sie haben ja trotzdem gegen Paris gewonnen, sie haben ja trotzdem gegen Bremen gewonnen. In Bremen ist Julian Brandt wieder eingewechselt worden, also er wird sozusagen zurückgeführt an die Mannschaft und wird, wenn alles so läuft, wie man das ansonsten gewohnt ist, ja ab nächsten Wochenende dann wieder auch für die Startaufstellung zur Verfügung stehen.
Ja.
Also insofern gut überlebt, ja.
Aber eine Sache ist, die Qualität von Haaland im Zusammenspiel mit der Qualität von Sancho ist auch ein Lackmustest für die Spielstärke von Hazard. Und man sieht, ich habe das Real Madrid-Spiel gesehen, ich habe das Eintracht-Spiel gesehen, er spielt nicht auf dem Niveau der beiden anderen. Während ich Brandt zutraue, mit da in der Kombination mit den beiden noch stärker zu sein. Also ich finde, Hazard ist in jedem der Spiele, die ich gesehen habe, abgefallen. Und das ist einfach eine ganz interessante Personalie, weil ich glaube, dass, wenn Brandt zurückkommt, auch Hazard erstmal nicht mehr spielen wird. Aber das ist mir aufgefallen. Also genauso wie die ganze Mentalität und die Körpersprache von Haaland unmittelbar gezeigt hat, wie wenig Anführer ein Neymar ist in der direkten Gegenüberstellung im Spiel gegen Real Madrid, hat man in der eigenen Mannschaft gesehen, dass Hazard nicht die Wege mitgehen kann von von einem Haaland und von einem Sancho. Und übrigens noch mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, hat jetzt angeboten, dass man die nach diesem Monstersprint gegen Real Madrid, wo Sancho ja den Ball kurz am 16er bekommt. Und Sancho ist kein langsamer Spieler.
Ja, das ist
und Haaland läuft am Fünfer los und nimmt ihm auf 50 Meter 75 ab und ist vor ihm am anderen Strafraum. Ja. Und genau. Und dann hat Eilenberg gesagt, ab jetzt heißen die Laufwege von Haaland nur noch Hurtigrouten.
Das stelle ich mir auch schön vor, ey. Du und Eilenberger, wie ihr da sitzt, ey. Wirklich, das ist die Wortspielhölle. Einfach die absolute Wortspielhölle. Ich kann mir richtig vorstellen, wie dieser Schalker, der kurz in diesen Raum reinkam und dann sagte, Jokil und Clark. Der hat, glaube ich, eine halbe Minute da gestellt, wie so ein Ruri dann so ist, der da erstmal Kippe raus und sagt, hör mir mal an, was die da wohl so zu erzählen haben. Der hat sich mit Schlaganfall, hat er sich nach einer Minute getrollt.
Ja, aber kann das auch kommen davon, dass er die Kippe, während er Eilenberger anguckte und dann sagte, was seid ihr dieser Joki und Clark, bis auf den Filter weggeraucht hat, wie in so einem Close-Up bei Bang Boom Bang von Ralle Richter. So. Kannst du?
Ja,
also,
das ist das Ruhrgebiet.
Und da glimmt sogar der Filter und dann erst weggeschnippt, ne? Mit der Frage.
Ja, so ist das.
Übrigens, weil wir das Thema Bayer Leverkusen kurz angerissen haben, ist übrigens interessant, dass man Bayer Leverkusen immer nur kurz anreißt, weil man auch irgendwie guck mal, die sind sehr erfolgreich. Ah, super. Ja. So, neues Thema.
Das ist doch aber unser heimlicher Redaktionsleiter CT8 hat ja gesagt, wie kann es sein, dass die so wenig Beachtung finden in dieser Rückrunde?
Ja. Interessant wird sein, und auch das gab es schon lange nicht mehr in dieser Bundesliga-Saison, dass du möglicherweise eine sensationell gute Rückrunde spielst, so wie es Leverkusen im Moment gerade tut. Und am Ende kommt doch nur die Europa League dabei raus.
Ja, oder vielleicht doch die Meisterschaft. Ne? So. Ja, sie sind ja nur 6 Punkte hinter den Bayern. Ja, pass mal auf, dann machen sie es plötzlich, dann gehen sie den Wolfsburg-Weg und am Ende, patsch, ist plötzlich Leverkusen Meister. Was wäre das denn für, also wenn natürlich passiert, ist Leverkusen, Geschwafel eines Geisteskranken, aber theoretisch,
Aber man muss einfach sagen, wenn man von den Sprints und den Zweikämpfen von Emre Can spricht, muss man auch sagen, Pass des Spieltags vor dem 1-0 durch Diaby, Kai Havertz.
Ja.
Das ist wirklich, also da ist auch jede Spekulation gerechtfertigt, ob das der nächste deutsche Weltstar wird.
Ja.
Wie der den Ball mitnimmt, ein Blick und dann genau in die Schnittstelle, der klassische tödliche Pass. Das ist zum Zungenschnalzen.
Ja.
Das ist wirklich, also das, da hast du das gesehen in nur einer Szene, die dauert 4 Sekunden und du siehst alles, was diesen Spieler ausmacht.
Ja.
So, was war noch?
Wir müssen noch über
Mönchengladbach reden.
Wir müssen noch über die völlig geisteskranke Pseudo-Loyalität der Borussias sprechen in der Causa Hopp.
Ach so, ja.
Und wir müssen aber auch über die völlig geisteskranke Einordnung in den Medien und diskutierenden Medien danach sprechen. Also die Geschichte ist, es wurde ein Plakat hochgehängt mit Dietmar Hopp im Fadenkreuz. Dietmar Hopp, wer ihn nicht kennt, ist der Mäzen bzw. Förderer oder Großmacher der TSG Hoffenheim. Mhm.
Und wobei man sagen muss, Dietmar Hopp Plakat mit Fadenkreuz ist voll 2010, ne?
Voll 2010.
Das ist richtig.
Ist ein bisschen, also die Geschichte ist ja, wenn ich es richtig verfolgt habe, die, dass es vor dem Thema Borussia Dortmund, zu dem ich gleich nochmal komme, gar keinen Beef gab zwischen Borussia Mönchengladbach-Fans und dem Thema TSG Hoffenheim. So, jetzt gab es aber eine Kollektivstrafe.
Ja.
Dinge, die ja von Reinhard Grindel abgeschafffft worden sind. Es gab eine
die Älteren werden sich erinnern.
Es gab eine Kollektivstrafe gegen Borussia Dortmund. Die nächsten 2 Auswärtsspiele darf der BVB nicht mehr mit Fans anreisen, weil es eben diese Schmähungen und diese Beleidigungen und eben dieses Fadenkreuz-Plakat gegeben hat gegen Dietmar Hopp.
Gibt es eine größere Strafe im deutschen Fußball, als nicht nach Sinsheim fahren zu müssen?
So, und jetzt gab es wohl, so interpretiere ich das zumindest, eine Art Solidaritätsbekundung der Ultra-Fanszene von Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Und während des Spiels wurde eben dieses Plakat hochgehalten.
Ja.
So. Dann wurde das Spiel unterbrochen von Dr. Felix Brüch.
Doktor!
Das ist geil, ne? Im Fußball, wenn man Doktor im Fußball ist, ne?
Ja, das ist diese deutsche sich in den Staubwerf-Mentalität, wenn einer einen Adels- oder einen Akademikertitel hat. Das ist auch wirklich diese Rosettenwurmartige Unterwürfigkeit, die auch die Karriere von Eckart von Hirschhausen erst ermöglicht hat. Dr. Eckart von Hirschhausen.
Dann hau dich schon mal in den Sand, Beisenherz, weil ich mache seit Jahren das Fußballquiz bei der Sportbild und ich bin Dr. Ball.
Ja, stimmt, ja, ich doch auch. Da fehlt immer die eine Frage. Ja,
eine Frage. So eine Bissfrage. Ich habe es ein einziges Mal geschafft. Meine Freundin ist Zeuge, in einem Café in Köln bin ich einmal Fußballprofessor geworden. Aber man muss sagen, im Mittel bin ich Dr. Ball.
Naja, auf jeden Fall, apropos Unterwürfigkeit, das Spiel wurde unterbrochen.
Ja,
ja. Ja, geil.
Was, glaube ich, im deutschen Fußball so in der Form nur mal bei Pyro gemacht worden ist, wenn es ein bisschen heftiger geworden ist. Aber zum Beispiel, wenn es Schmähungen oder gar Beleidigungen oder rassistische Ausfälle gegeben hat, ist es meines Wissens nach noch kein einziges Spiel unterbrochen worden. Ich packe das nur in einen kausalen Zusammenhang, weil natürlich im Doppelpass und in all diesen ganzen Diskussionsgeschichten sofort wirklich lachhafte Analogien in Zeiten von Hanau und so weiter und so fort hergestellt wurden. Ja, ja. Und das macht's natürlich so total absurd, weil auf der einen Seite klar, so ein Fadenkreuz-Ding ist natürlich geschmacklos. Man kann das auch geschmacklos finden. Man kann auch die Art und Weise, wie Dietmar Hopp beleidigt worden ist, geschmacklos finden. Man kann sich auch vor ihn stellen, aber das jetzt wirklich ernsthaft.
Man muss allerdings auch fairerweise sagen, in einem anderen Kontext, das muss man dann natürlich auch wieder dazu sagen, bei einer Pegida-Demo hätte man das den Leuten natürlich nicht durchgehen lassen. Wenn da irgendjemand im Fadenkreuz gewesen wäre, dann hätten wir uns natürlich auch aufgeschwungen zu sagen, okay, das ist jetzt nichts Geringeres als ein Aufruf zum Mord. Im Fußballstadion ist es, glaube ich, nochmal vielleicht ein bisschen der gnädigen Dummheit diverser Ultras zuzuschreiben.
Der Einwurf ist richtig, aber ich sage ja auch nicht, dass es nicht geschmacklos ist. Ich finde nur die Einordnung zu sagen.
Es ist auch rasend dämlich, aber es ist dann doch irgendwie eine etwas krude Interpretation von Fantum und eine sehr, sehr, also um es mal wirklich extrem wohlwollend für diese Ultras zu beurteilen, eine sehr seltsame Auslegung von Humor und moralischer Verwurzelung im Traditionsvereinswesen.
Ja, aber Sie haben ja das Fadenkreuz als transparent, als Plakat hochgehalten. Dann noch Hurensohn-Transparente und dann eben dieses Kollektivstrafen abschaffen. Das heißt, es ist ja eine klare Solidarisierung, aber auch ein Zeichen an DFL und DFB und sonstige und zu sagen, pass auf, nicht mit uns, das sind unsere Freunde, ne, die anderen Ultras bei Borussia Dortmund. Und das ist eben schwierig, weil da würde ich zumindest von den Ultragruppen ein bisschen Finger, da sind wir wieder beim Klassischen, wir reden so viel über Fingerspitzengefühl.
Ja.
Aber so kurz nach Hanau. Und bei dem, was bei Dortmund alles passiert ist, weil die Geschichte ist ja auch, da hing zu Weihnachten, als sie gespielt haben, da stand da, wir wünschen allen ein frohes Fest und dir dein letztes, Dietmar Hopp.
Ja.
So, sag mal, da muss man doch sagen, okay, das geht den Schritt zu weit, das ist ja, hat ja auch nichts mehr mit Humor zu tun. Oder mit wir haben ja über die Schickeria in München gesprochen, wo die Transparente sinnvoll genutzt wurden. Das geht ja weit darüber hinaus. Das ist eine Kaprizierung auf eine Person, ja, und im komplett Negativen. Und dann gibt es ein Urteil und natürlich ist es immer schlecht, Kollektivstrafen zu verhängen. Aber was willst du denn da machen in diesem Fall? In diesem Fall sage ich, okay, dann müssen halt alle anderen drunter leiden, damit es dann vielleicht eine Gruppe mal versteht.
Ja.
So, und dann ist das die Reaktion von Borussia Mönchengladbach, wo dann auch der Eberl da steht und sagt, er ist komplett fassungslos. Ne?
Ja,
also Max Eberl läuft dahin zu den Fans und sagt am Ende, Zitat, was soll ich mit diesen Menschen machen? Die mir dann mit ihren Masken gegenüberstehen und das Plakat weiter hochhalten.
Ja.
So. Und wichtig ist dann aber, und das ist die richtige Reaktion, und darüber haben wir vor zwei Wochen schon bei der Rassismusdebatte gesprochen, ich wollte aber zeigen, dass wir das als Verein nicht haben wollen. Die Zuschauer haben mitgemacht und dieses Zeichen bewerte ich sehr positiv, weil da sind wir wieder bei der nicht mehr schweigenden Mehrheit.
Genau.
Wenn in Frankfurt alle nach der Schweigeminute für Hanau Nazis rausbrüllen,
ja.
Und hier aber jetzt das Gros der Zuschauer in Gladbach grölt Ultras raus. Ja, das ist nicht gleichzusetzen, versteht mich nicht falsch. Ultra nicht Nazi, aber in dem Fakt, dass beides mal das Stadion aufsteht und klar sagt, die Mehrheit sieht das anders als ihr.
Ja.
Ist das ganz, ganz wichtig, was da passiert ist in
total,
den letzten Tagen.
Total.
Übrigens zu erwähnen in diesem Zusammenhang auch noch die Fans von Preußen Münster, die ja ebenfalls aufgestanden sind und einen erkennbaren und pöbelnden und beleidigenden Rassisten einfach so lange angegangen haben, bis er entnervt das Stadion verlassen hat.
Ja.
Also auch völlig richtiger Einwand und völlig guter Einwand auch, dass sich die breite Mehrheit nicht mehr alles gefallen lässt. Ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, wobei, und mir ging es ja auch nicht darum, diese Aktion zu relativieren, sondern mir ging es einfach darum, also das mit Rassismus und das mit Hanau gleichzusetzen, ist einfach.
Ja, dass man die Dinge auch mal wieder so ein bisschen.
Ja, nein, es ist ja ganz simpel. Also entweder will ich mich damit beschäftigen. Es hat ja niemand gesagt, niemand hat den kausalen Zusammenhang hergestellt und hat gesagt, das ist eine Reaktion der Ultraszene auf die Kollektivstrafe gegen Borussia Dortmund, sondern es hat sich ja niemand die Mühe gemacht, mal überhaupt nachzufragen, warum oder nachzurecherchieren, warum das überhaupt der Fall gewesen ist. So, ja. Und das kann man zumindest mal, das einordnen, kann man zumindest mal von Medien verlangen, ja, von Massenmedien verlangen.
Ja.
Und ohne, dass sie gleich entweder die ganze Weißbier-Fraktion beim Doppelpass loslassen oder irgendwie die ganzen alten Granden von Draxler bis sonst was, kannst du ja dich drauf verlassen. Das ist ja so ein bisschen wie bei der NATO, ne? Wenn einer der alten Granden angegriffen wird, werden alle angegriffen und schon sind sie alle da.
Ja, die sind ja auch so alt, bei denen ist das eine NATO-Erfahrung.
So, und das ist das, was mich so aufgeregt hat. Nicht die Tatsache, ich will das nicht relativieren, sondern mich hat einfach nur aufgeregt, dass man sich nicht mal 3 Sekunden die Mühe macht, zu überlegen, woher kommt eigentlich das eine und wie kann ich das in Relation packen zum anderen. Und
ja, aber das ist doch immer schon das Ding. Falsche Kontextualisierung ist schlimmer als gar keine Kontextualisierung. Und beides, in beiden Fällen, das gleiche zu setzen mit Hanau, aber auch die Aktion der Ultras überhaupt aus dem Nichts dieses Hopp-Plakat zu duplizieren, sind beides Dinge, die verhärten die Fronten am Ende nur. Und davon hat keiner was, weil wer darunter leidet, ist am Ende, sind die normalen Dortmund-Fans, die jetzt nicht mehr nach Sinsheim dürfen für 2 Jahre und sind die Gladbach- und Hoffenheim-Fans, ja, sind nämlich die Fans, die aus Sinsheim gekommen sind. Und was passiert denn dann? Wird das Spiel nach 40 Minuten oder so abgebrochen? Und die alle sind umsonst da gewesen, sind mit ihren Kindern 500 Kilometer quer durch Deutschland gefahren. Das ist doch das Ding. Und deswegen ist die Reaktion auch so richtig.
Ja.
Verhärtung der Fronten ist ja gesellschaftlich auch generell absolut ungewöhnlich. Erleben wir nirgendwo.
Passiert kaum noch.
Ja, passiert nur ja kaum
im Fußball,
mal.
Ne?
Ja,
das
nur im Fußball. Das
ich habe mich auch gewundert, dass nach Hanau und jetzt mit allem auch Twitter so ruhig geblieben ist.
Ja, muss man echt sagen. Das ist angenehm. Gerade Twitter ist eine gute Instanz, wenn es um die nüchterne, sachliche und vor allen Dingen auch nicht so selbstbezogene Bewertung von
Sachverhalten geht. Ein bisschen mal durchatmen, ne? Auch erstmal wie Friedrich Merz sagt, da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen.
Oh, er hat Friedrich Merz. Mike hat Friedrich Merz gesagt. CDU-Mike hat Friedrich Merz gesagt. Der Merz-Fanboy.
Hüte dich vor den Iden des Merz, mein Freund.
Ja, dass er da habe ich noch drauf gewartet, dass der noch kommt.
Natürlich.
Dass du den noch bringst. Schön, dass du den auch noch bringst.
Ja.
Hä? So.
Haben wir denn sonst noch irgendwas? Haben wir denn irgendwas? Ist noch was Verrücktes passiert?
Liegt noch was rum? Ist noch was?
Genau. Es liegt was vor uns. Ne?
Ja.
Der FC Bayern kann ein Trauma quasi. Dummerweise nur im Achtelfinale, aber sich für ein Trauma rächen. Das Finale daheim.
Ja.
Steht ja wieder
toll.
An.
Ja.
Gegen Chelsea.
Pass auf, ich mache jetzt noch mal den Witz, ne, von Dominik Böhner. Jetzt kommt Hudson-Odoi ja doch noch nach München.
Ein witziger Witz.
Ja.
Bester Witz.
Gottes Willen.
Für alle, die das nicht gehört haben, ich habe den Witz ungefähr ein halbes Jahr später verstanden. Also ungefähr, sagen wir, ich würde mal sagen, 3 Monate nach der Auslosung habe ich den Witz dann auch mal verstanden.
Ja. Ist doch nicht so schlimm, Alter.
Aber da muss man noch ganz großes Lob. Es ist etwas passiert, was in unserer, wir haben ja oft gesagt, die Bundesliga verkommt zur Schweiz, ja. Vom Niveau her, aber letzte Woche das erste Mal seit 1993, und da hat, glaube ich, Tante Käthe noch bei Olympique Marseille gespielt, alle deutschen Teams, die angetreten sind, haben ihre Spiele gewonnen. 5 deutsche Siege im Europapokal, das gab's seit 93 nicht.
Ach was, jo, Mensch, geil. Ja, die Dinge drehen sich auf jeden Fall relativ schnell. Also tatsächlich, vor kurzem haben wir noch darüber gesprochen, wir sind die Schweiz und wir sind nur noch eine Ausbildungsliga und Farmliga und plötzlich spielen da Haaland,
das ist Sancho. Ja auch eine Ausbildungsliga, also Haaland.
Ja, ja gut, okay, das stimmt schon, aber er ist ja schon als Superstar in die Liga gewechselt. So geht das halt heutzutage. Du bist halt mit 19 bist du schon ein Superstar, um den sich alle kloppen.
Ja.
Ich freue mich einfach nur, dass auch Mino Raiola bei der ganzen Sache auch ein bisschen was verdient hat. Ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, dass der finanziell jetzt, dass er nicht so gut über die Runden kommt. Und das ist ja schon mal ganz schön. So, Kinders, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich muss Omelette fressen, ja.
Ja, jetzt verpasst du mein schönes, zum Abschied, mein schönes Peter Ahrens-Zitat von
Spiegel Online. Ja, das will ich natürlich noch hören.
Ja, bitte. Nee, komm,
hau Peter Ahrens hat nur gesagt, um das nochmal in die richtige Perspektiven zu rücken, die Leistungsstärke in der Bundesliga. Er sagt, jemand wie Angelino, der seit er gewechselt ist in der Winterpause von Manchester City zu Leipzig und da komplett Stammspieler ist und auch eine Wahnsinnspartie gespielt hat gegen Leipzig, hat gesagt, dass der keine Chance hat, bei Manchester City sich durchzusetzen, aber gleichzeitig beim Titelanwärter Stammspieler und Leistungsträger wird auf Anhieb, zeigt dann doch noch die Unterschiede zwischen der Bundesliga und der Premier League.
Ja.
Vom Leistungsgefälle her.
Ja, gut.
Na gut.
Ja. Manchmal sind nochmal zur Einordnung. Ich gehe hier nicht euphorisch raus. Da
mein
ich keinen Bock
individuelles auf. Schicksal soll sich entscheiden, und zwar direkt an der Pfanne, wo es Omelette gibt. Versteht ihr?
Die Bettpfanne.
Das ist mein Fetisch. Ich lasse mir jetzt im Club von Kalle Schwensen im Keller, lasse ich mir ein Omelette machen, und zwar aus der Bettpfanne. Der alten Bettpfanne von Ronald Schill. Lasse ich mir schön ein Omelette machen.
So.
So sieht's nämlich aus.
Interessant. Ich wollte...
Und zwar kommen die Eier, diese das Roland Schill Omelette, und die Eier, die kommen vorher erst in so einen Topf, da kommen noch Gewürze rein und dann wird dann nämlich durch so einen Trichter, kommt dann in die Pfanne, und weißt du, durch welchen Trichter? Lukas, sag's.
Nee, komm, mach einfach.
Du sollst
Trichter gnadenlos.
Von was?
Der Trichter gnadenlos. Durch das.
Irgendwie das Schöne, oh Gott, das Schöne ist ja, dass Montagmorgen zu wissen, dass es schon durch ist hier. Wir haben alles im Kasten.
Geht
wir haben
mir jedes Mal so. Wir machen das ja jetzt auch immer um 9 Uhr früh am Montag, damit wir die Restwoche einfach nochmal klarkommen.
Mann. So, alles im Griff, alles im Kasten.
Reicht doch.
Oder?
Eine Stunde fünf.
Great. So, also, vielen Dank und tschüss.
Bis dann.